6 Operationen in knapp 2 Jahren. Das markiert den Weg, auf dem Alexander auch körperlich zu einem Mann geworden ist. Die geschlechtsangleichenden Operationen waren der letzte Schritt hin zu dem Leben, das sich Alexander für sich gewünscht hat. Über die Operationen hat er mit meiner Kollegin Anni Stoßberg gesprochen.
Es gibt ja viele, die kriegen schon die Krise, wenn irgendwie eine kleine OP ansteht. Das ist ja jetzt aber, sind ja keine kleinen OPs gewesen, sondern es sind ja schon so. Klar, jede OP hat ein Risiko, aber das war jetzt so 6 OPs in 2 Jahren knapp, das ist ja schon ordentlich. Wie war das für dich? Also war das eher so ein Gefühl von, boah, jetzt endlich, man kommt dem Ziel zur eigenen Normalität oder zu dem, was man sich so für sein Leben vorstellt, näher? Oder war das auch jedes Mal so mit auch viel emotionalem Stress verbunden, dass jetzt wieder eine OP ansteht und Krankenhaus und der ganze Kladderadatsch drumherum.
Man sehnt da jetzt, also ich habe da 2 Jahre drauf hingesehen, alle, die ich halt kannte aus der Szene, da war das auch so, also man fährt quasi so ein permanentes Rennen gegen die Zeit, ne? Also möglichst schnell, jeder Monat wirft einen auch richtig zurück, der dann wieder nicht genehmigt wird und so weiter, dann verliert man vielleicht einen OP-Termin und muss wieder warten. Also insofern war das schon was, wo ich mich sehr drauf gefreut habe. Die Mastektomie, also die Brustentfernung, ist eigentlich auch eine Operation, das ist... Natürlich ist jetzt kein tolles Erlebnis, eine Operation, ne? Aber es ist an sich eigentlich kein großes Bohai. Das ist soweit standardisiert aufgrund von Brustkrebsoperationen und Co. Das war auch ein toller Sommer, ne? Das war dann der erste Sommer quasi, wo ich wieder oben ohne rumlaufen konnte.
Und ohne dieses Wegquetschding.
Genau, ja. Ohne die Weste. Das war schon von der Lebensqualitätssteigerung her enorm. Gut, die Hysterektomie, also die Gebärmutterentfernung, ist jetzt auch, fand ich, nicht so ein großer Eingriff. Was dann schon ein Hammer war, war diese erste Operation. In Frankfurt habe ich sie machen lassen für diesen Penisaufbau. Das ist schon ein Knaller, weil man an sehr vielen Stellen am Körper operiert ist und man auch sehr, sehr lange liegen muss und sich im Krankenhaus aufhält. Also das fand ich schon zermürbend, vor allem, weil die Begleiterscheinungen, die sich dann so einstellen, da zum Beispiel bei 6 Tage liegen, ich hatte nach 2, 3 Tagen enorme Rückenschmerzen, man durfte einfach nicht aufstehen, nicht mal für eine Minute oder so. Das sind dann Sachen, die sind schon anstrengend. Also da weiß ich, da brauchte ich auch recht viel Unterstützung so von meiner Familie in diesen 3 Wochen, die ich da zugebracht habe. Das sind dann schon Operationen. Und danach hatte ich nicht mehr so unheimlich viel Lust auf Operationen. Also für mich war immer klar, ne, ich mache das jetzt durch und ich wollte das ja auch. Und den Nutzen habe ich dadurch schon gesehen. Also ich bin mit diesem Ergebnis sehr, sehr zufrieden, sowohl funktional als auch optisch. Das haben die wirklich toll hinbekommen. Meine Mutter hat mich halt bei allen Wegen immer unterstützt. Und das ist, glaube ich, gerade auch wenn man sich überlegt, wie jung ich da noch war, ist das schon auch eine dolle Hilfe. Weil ich glaube, ohne ist nicht so einfach. Also das mit 15, wie gesagt, angefangen und da dieser ganze Papierkrieg gegen Amtsgericht und Krankenkasse, das ist schon gar nicht ohne. Also so, weil man mit sowas ja als Jugendlicher nichts zu tun hat sonst, ne? Also solche Anträge und dann kriegt man wieder 20 Schreiben zurück und soll irgendwas Neues. Das ist schon toll, wenn man da Eltern an der Seite hat, die einen da ein bisschen durchführen und so, ne? Und das glaube ich, also würde ich sagen, ist vielleicht somit das Wichtigste, dass man ein Umfeld hat, was einen irgendwie unterstützt. Und wenn es die eigene Familie nicht will oder kann, dann vielleicht Freunde oder so, dass man sich da vorher, wenn man das anfängt, ein Setting aufbaut, mit dem man nachher agieren kann. Das ist, glaube ich, wichtig.
Was würdest du einfach Leuten raten, die vielleicht nicht so ein cooles Umfeld haben oder vielleicht auch relativ alleine sind damit? Was würdest du vorschlagen, wie die da am besten mit umgehen?
Also erstmal, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man sich informiert. Das ist so das, wofür ich immer wieder plädiere und das werde ich auch eigentlich nicht müde zu sagen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich viele Informationen von vielen verschiedenen Stellen holt. Sicherlich ist es gut, wenn man sich im Internet informiert, auch in verschiedenen Selbsthilfegruppen oder in Selbsthilfegruppen gegründeten Websites. Da gibt es sehr viele Angebote, die auch, glaube ich, sehr gewissenhaft gepflegt werden von Betroffenen oder auch betroffenen Eltern. Das ist auch ganz toll. Da gibt es auch Netzwerke. Die kann man sicherlich in Anspruch nehmen. Ich würde alles, was im Netz gepostet wird, immer mit Vorsicht genießen, weil da leider sehr viel Fehlinformation unterwegs ist. Bei wirklichen medizinischen Entscheidungen würde ich mich immer nur auf Ärzte beziehen oder Ärztinnen und die fragen. Und mich da auch breit informieren. Also es gibt verschiedene Operationstechniken, verschiedene Meinungen zur Hormonbehandlung. Da kann man sich auch ruhig mal umhören und dann überzeugen lassen. Also verschiedene Meinungen abwägen, Modelle, die einem präsentiert werden. Bei Operationen gibt es verschiedene Designs teilweise. Ne? Also das sind ja auch alles sehr viele individuelle Entscheidungen, die man dann da mit einfließen lassen. Und jemand, der das jetzt so für sich merkt, eigentlich egal welchen Alters, ich glaube, ich würde mich anvertrauen. Irgendwen hat man vielleicht. Vielleicht ist es wirklich ein enger Freund oder eine enge Freundin oder man hat Eltern, denen man das erzählen kann. Man hat vielleicht irgendwie einen Kollegen oder eine Kollegin, wo man sagt, hey, da könnte ich vielleicht mich dran wenden. Einfach nach außen gehen, sich Kontakte suchen. Und ich glaube, wenn man im eigenen Umfeld keine hat oder meint, nee, da vertraue ich eigentlich keinem oder da fällt mir keiner ein, dem ich das sagen kann, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich in Selbsthilfegruppen gehen und da gucken. Also mir geht es immer so, wenn man Sachen reflektiert, egal in welcher Lebenslage, ne? Wenn man sie jemandem erzählt und da sagt einem nochmal jemand was zu, dann hat man häufig nochmal eigene Denkanstöße, die einen nochmal dazu bringen, dass man das Ganze überdenkt, ist das wirklich das Richtige für mich? Und dann wird man ja aber auch sicherer in seiner eigenen Entscheidung. Desto mehr man merkt, ja, das merke ich wirklich, das Richtige für mich, dann kann man das ja auch für sich selber besser tragen. Ich glaube, was man sich nachher nicht verzeihen kann, wenn man irgendwelche Maßnahmen ergriffen hat, wenn man denkt, ach ja, da war ich zu träge nachzulesen oder ach, da habe ich mich, wollte, war ich zu schnell, ne, so, ne, da wollte ich dann schnell weg. Das sind, glaube ich, Sachen, die wären doof. Meine Erfahrung ist, wenn man Menschen das erklärt, ausführlich, dann sind die eigentlich selten abgeneigt. Also ich habe eigentlich in meiner ganzen Zeit damit nur ganz, ganz wenige, also vielleicht 2, 3 Leute kennengelernt, die Vorbehalte haben. Also bei mir ist es tatsächlich sogar nie eine richtige Diskriminierung ausgeartet, aber die Vorbehalte haben oder die da ein bisschen sich mit schwer tun, aber eigentlich die meisten, denen man es erklärt und sagt, das ist so und so, ich fühle mich so und so und stell dir das mal so und so vor, die nehmen das eigentlich an.
Über Beratungsstellen und Selbsthilfe sprechen wir hier gleich noch in der Sendung. Danke an Alexander Schütze, der seine Geschichte mit uns geteilt hat und meiner Kollegin Anni Stoßberg verraten hat, wie sein Weg vom Mädchen zum Mann tatsächlich war und was er anderen Betroffenen rät. Das ganze Interview könnt ihr nach der Sendung auf www.hochschulradio.de noch einmal nachhören.